Es ist der zweite, ich weiß. Aber es fühlt sich so ein bisschen an wie dieser Gottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag morgens, wo man abwägen muss. Das war bei uns immer so der Insider-Gottesdienst. Das ist so dieser Geheimtipp. Weihnachtsgottesdienst, wo es nur die aus dem Bett geschafft haben, die gesagt haben, doch, ich gehe da nochmal hin und die Techniker. Wir haben gerade die Katzen noch angezündet und du hast, ja, das war gerade so passend mit deinem, dass du über Licht sprichst. Und ich dachte, ja, und es ist wichtig, dass der Adventskranz an ist. Nein, es ist nicht Dekoration, sondern es ist das Zeichen, dass Jesus nicht beim Weihnachtsbrunch hängen geblieben ist, sondern dass der lebendige Gott heute Morgen hier ist. Und deshalb Glückwunsch dazu, dass ihr da seid. Glückwunsch, dass ihr vor den lebendigen Gott tretet. Ich möchte weiter predigen, an den Text von Heiligabend anschließen und weiterschauen, was uns Johannes im ersten Johannesbrief schreibt. Und ich habe da einfach nahtlos weitergemacht ab Vers 5. Vielleicht habt ihr die Worte noch im Ohr und Johannes macht weiter. Es ist diese Passage über die Weihnachtsgeschichte. Und er machte weiter, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch in Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Und da die ersten Verse von Johannes 2, finde ich, auch noch dazugehören, lese ich noch weiter. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er selbst ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für unsere, sondern auch für die der ganzen Welt. Und daran merken wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll so leben, wie er gelebt hat. Da kam einmal ein Typ zum Uhrmacher und hatte zwei Zeiger dabei. Und sagt zum Uhrmacher, bringen Sie mir bitte diese zwei Zeiger in Ordnung, die gehen immer falsch. Und der Uhrmacher fragt verdutzt zurück, ja, wo ist denn die Uhr? Und die Antwort, daheim. Der Uhrmacher sagt, es tut mir leid, ich kann Ihre Uhr nicht reparieren. Und der Mann sagt, das sollen Sie auch gar nicht, Sie sollen die Zeiger reparieren, die gehen falsch. Sie wollen nur die Uhr haben, damit sie mir eine richtig große Rechnung schreiben können. Und er knallt die Tür zu und verlässt das Geschäft. Lächerlich? Richtig lächerlich, gell? Und manchmal vielleicht die Art, wie wir Gott an unserem Leben doktoren lassen. Die Zeiger, also das, was sichtbar ist, muss in Ordnung sein. Aber was ist mit dem Uhrwerk? Was ist mit dem Inneren? Das, was andere von uns sehen, was andere von uns hören, das, was andere von uns denken, das ist wichtig, das muss passen. Vorgestern war noch Heiligabend und da habe ich mit dem Johannesbrief begonnen. Johannes Sicht auf Gott so ganz unverstellt, so ein klares Zeugnis von diesem Liebesbrief Gottes an uns. Das, was wir lieben, das wollen wir heilen, glaube ich. Wir wollen, dass das, was wir lieben, ganz ist. Und manchmal zerstören wir es damit, lieben es kaputt. Manchmal verbessern wir es auch mit unseren Versuchen. Aber wie ist es mit Gott? Wie ist es mit Gottes Liebe, wenn sie in unser Leben tritt? Was möchte Gott dann, wenn er unsere Dunkelheit berühren darf? Diese Mängel tief in uns drin, da gibt es so ein paar Dinge, da darf vielleicht keiner ran, selbst Gott nicht. Warum nicht? Vielleicht habe ich Angst, Gott nimmt mich auseinander und macht mich kaputt. Kriegt die vielen kleinen Rädchen nicht mehr zusammen. Oder vielleicht habe ich Angst, dass die Rechnung zu groß wird. Angst, dass mir das Lebenswerte genommen wird. Wenn Gott eingreift und alles in Ordnung bringt. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis, sagt Johannes. Und lässt diesen Satz einfach so stehen. So völlig, völlig sperrig, völlig unerklärt, sodass man denkt, sag mal, was willst denn du jetzt eigentlich sagen? Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und er führt diese Lichtmetapher nicht weiter aus. Und das tut er vielleicht auch deshalb, weil er in seinem Evangelium und in seinen Briefen immer wieder an diesem Gedanke vorbeikommt. Weil er sagt, es ist gar nicht nötig, dass ich es euch hier und jetzt erkläre. Liest einfach weiter, ihr werdet es schon verstehen. Und später im Brief, in 1. Johannes 4, 16, ist ein Satz, der ist quasi genau dazu parallel gebaut. Und da sagt Johannes, Gott ist Liebe. Und Gott ist nicht einerseits Licht, andererseits Liebe. Oder mal Licht, mal Liebe. Sondern das ist eine Näherbestimmung dessen, was er hier mit dieser Lichtmetapher beschreibt. Da ist keine Schattenseite in Gott. Nichts Finsteres, nichts Halbwahres, nichts Zwielichtiges. Nichts Verborgenes, was uns dann irgendwann einholt, wo Gott sagt, aber da bin ich dann doch nicht der Liebende. Gottes Licht ist entlarvend wie eine Wärmelampe. Nicht eine, die wie so ein Placebo funktioniert. Mach's mal ein bisschen warm, vielleicht tut's dann weniger weh. Sondern wie eine, die heilen will. Wie eine, die es uns leicht macht, ins Licht zu kommen. Es handelt sich nicht um eine Verhörleuchte, sondern um einen Strahler seiner Liebe. Das möchte ich den nächsten Minuten vorausschicken, weil der Text es hat. Am Anfang, ganz am Anfang der Bibel, da schafft Gott das Licht. Und danach Sonne und Mond. Gottes Licht ist nicht einfach nur das, was wir uns unter hell vorstellen. Es ist sein Wesen. Und wenn Johannes hier so stark verkürzt schreibt, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis, dann ist das eine Aussage über Gottes Wesen, nicht über sein Aussehen. Und dann gibt es immer wieder zwei Fraktionen unter uns Christen. Und die kennt ihr. Die einen, die etwas über Gottes Liebe hören wollen. Und die anderen, die sagen, da können wir doch nicht stehen bleiben. Und ich habe das Gefühl, Johannes kennt diese Fraktionen auch. Und er arbeitet sich genau daran ab. Und er beweist, dass diese zwei Stimmen nicht voneinander zu trennen sind. Dass das nicht eine Stimme ist und eine andere. Dass das nicht zwei Strömungen sind oder zwei Richtungen. Sondern dass sie notwendigerweise zusammenkommen. Johannes, dieser Architekt, dieser Erklärer der Liebe Gottes, ist gleichzeitig der, der sagt, wie passt denn das zusammen mit Gottes Anspruch? Und wäre das Ganze hier ein Paulusbrief, dann würde jetzt so eine Passage folgen mit einem Dank an Gott zum Beispiel. Mit einer Anrede, mit einer These und dann einer Erklärung. Und Johannes, der macht das gar nicht. Der steigt einfach Vollgas ein, voll rein in den Text. Der stellt eine These auf, er begründet sie nicht. Sondern er geht davon aus, dass dieser Gedanke schon allen soweit vertraut ist. Und dann fängt er an, das auszulegen. Und wieder ist er bei der Weihnachtsbotschaft. Ein Volk, das im Dunkeln wandelt, sieht ein großes Licht, spricht Jesaja. Und ich habe es schon an Heiligabend zitiert, Jesaja 9,2. Ein Volk, das im Dunkeln wandelt. Ja, können die denn was dafür, dass sie im Dunkeln wandeln? Ja, vielleicht schon, aber es ist ihnen nicht bewusst. Und wie oft tappen wir sicherlich auch in unserem Glauben sprichwörtlich im Dunkeln? Aber das ist hier gar nicht gemeint, glaube ich. Was Johannes meint, wenn er sagt, Gott ist Licht, wenn er von der Frage redet, ob wir im Licht sind oder nicht, dann redet er davon, dass wir uns bewusst ins Halbdunkel zurückziehen. Im Halbdunkel sieht plötzlich der Pickel gar nicht mehr so schlimm aus. Licht bringt das Unscharfe ins Scharfe. Es gehört zu den Eigenschaften, deshalb habe ich gesagt, es ist wie eine Wärmelampe und keine Verhörlampe, aber es gehört zu den Eigenschaften von hell, dass wir schonungslos erkennen, was nicht hell ist. Wie so ein Streiflicht auf einer Wand, die du selbst verputzt hast. Ganz unangenehm. Es gibt ja Menschen mit unreiner Haut. Sowas soll es geben. Und dann gibt es auch mich. Und ich habe mir vor einer Weile eine neue Webcam zugelegt. Und die kann immerhin Full HD. Aber die Farbdarstellung ist nicht so arg gut, sodass dann manchmal Unreinheiten noch ein bisschen krasser aussehen. Und die ist irgendwie ziemlich schonungslos. Und vor ein paar Tagen, als ich diese Predigt geschrieben habe, war ich in einer Zoom-Sitzung. Und ich war in den Kameraeinstellungen unterwegs, weil irgendwie mein Bild zu mittel aussah. Und ich habe festgestellt, dass Zoom bei irgendeinem Update offensichtlich einen Weichzeichnungsfilter eingeführt hat. Und den hat so auf halb über mein Gesicht gelegt. Ja? Und ich habe festgestellt, das schmeichelt meiner Haut. Die sieht da gleich besser aus. Weniger fleckig, ausgeglichener. Und besonders schlimm ist es dann, wenn du das Licht noch anschaltest, hinter meinem Monitor ist eine Lampe, und du dann wirklich jeden kleinen Fleck siehst. Und dann habe ich diesen Weichzeichner ausgemacht, sowas brauche ich nicht. Dann habe ich mich angeschaut und habe ich ihn wieder angemacht. Und es war gleich besser. Was möchte ich euch mit diesem Schwank aus meiner Zoom-Welt erzählen? Ja, das hat nichts mit der Predigt heute Morgen zu tun, außer nicht nur Teenies leiden unter dem Bedürfnis, Bilder nicht unbedingt filterfrei irgendwo hochzuladen. Und zweitens, wir tun uns wesentlich schwerer daran, Fehler oder vermeintliche Fehler oder Schwächen unserer Persönlichkeit anzunehmen, als uns das lieb ist, glaube ich. Das ist ein Teil unserer unheilen Persönlichkeit, fürchte ich. Und der Blick in das unverstellte Zoom-Bild war mir unangenehm. Ich habe dann den Filter ausgemacht. Aber das heilt an dieser Stelle nicht meine Persönlichkeit. Das zeigt nur, dass ich das erkannt habe und gesagt habe, okay, das lasse ich jetzt. Natürlich bedeutet Licht auch, alles ist klar. Die Wahrheit ist sichtbar, es gibt nichts Verborgenes mehr. Und wer in Gottes Licht kommt und sieht sich, der wird um ein tiefes Erschrecken nicht herumkommen. Und das ist ein heilsames Erschrecken, keines, das mich in Verzweiflung stürzen muss. Und ich hoffe, es stürzt euch nicht in Verzweiflung, denn es ist ein Erschrecken im Angesicht der Liebe Gottes. Ich kann auf meine Art, mit meinem Wesen und aus meiner Kraft nicht vor Gott bestehen. Ich kann ihm so nicht gerecht werden. Ja, das ist erschreckend. Und doch kann genau diese Erkenntnis heilsam sein. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass es heißt, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut seines Sohnes macht uns rein von aller Sünde. Gottes Licht kam in die Welt. Sein Blut macht uns rein von aller Sünde. Das heißt, im Licht leben, ins Licht kommen, hat nichts mit sündfrei leben zu tun. sondern zuerst mal mit in Vergebung kommen, in Vergebung lesen, erleben. Wenn wir, ich komme gerade wieder mit meinen Seiten durcheinander. Gottes Kinder leben in der Vergebung. Gottes Kinder sind nicht perfekt, sondern Gottes Kinder kommen vor Gott, wie sie sind. Also hier wird keine Zugangsbeschränkung zu Gott aufgemacht. Es gibt kein göttliches Hausrecht, das sagt, nur die, die sündfrei sind, dürfen vor Gott treten. Nee, im Licht leben heißt, Gott kam mit seinem Licht in die Dunkelheit. Und das heißt schlichtweg auch für uns, wenn wir vor ihn treten, dann treten wir in sein Licht. Treten in das Licht seiner Liebe, weil seine Liebe selbst das Licht ist. Und dann treten wir auch in das Licht seiner Vergebung. Dasselbe Licht, das uns enttarnt, ist das Licht, das uns begnadigt. Und jetzt nochmal zurück zu der Sache mit der Dunkelheit und dem, was ich meinte, mit ins Halbdunkel zurückziehen. Ins Licht treten, aufdecken lassen und begnadigen, ist eine bewusste Entscheidung. Wenn du nicht kommst, wie du bist, dann wirst du da bleiben, wo du bist und nicht vor Gott kommen. Ich weiß, wovon ich rede, weil ich weiß, dass es Bereiche gibt, in denen ich mir extrem schwer tue, vor Gott zu kommen. Wenn du nicht kommst, wie du bist, dann wirst du aber bleiben, wo du bist und nie vor Gott kommen. Was uns von Gott trennt, wenn wir vor ihn kommen, ist das, was uns mit ihm verbindet. Das Bekennen unserer Schuld trennt uns nicht von ihm, sondern es verbindet uns mit ihm. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Treu heißt, er hält sich an seine Zusagen. Und gerecht heißt, er bestraft uns nicht ein zweites Mal für unsere Sünden, die er schon am Kreuz getragen hat. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, bekennen heißt an dieser Stelle, etwas mit jemand übereinstimmend sagen. Also ich blicke gemeinsam mit Gott auf mein Leben und wir stimmen darin überein, dass eine Sache, so wie sie ist, nicht gut ist. Nicht, ich zähle Dinge auf, von denen ich denke, dass sie vielleicht nicht gut sind und lass Gott dann mal wählen. Sondern ich trete ins Licht seiner Liebe und wir gemeinsam sehen eine Sache an und sagen, das ist nicht gut so. Das ist vielleicht auch manchmal der Fehler, warum Veränderung nicht passiert. Weil wenn ich Veränderung nicht möchte, weil ich eigentlich gar nicht einsehe, wo das Problem liegt, dann wird sich auch nichts verändern. Es wird sich auch nichts in meinem Leben verändern, wenn ich die Bibel lese und sage, da ist ein Anspruch, aber den sehe ich für mich nicht. Es ergibt erst da Sinn, wo wir gemeinsam beschließen, stimmt, diese Sache ist nicht gut für mich. Bekennen heißt, mit jemandem etwas übereinstimmend sagen. Ich erkenne meine Stärken, ich erkenne meine Fehler. Und dann lebe ich aus seiner Vergebung. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Es geht nicht darum, uns schlecht zu machen, oh ich arme Sünder. Es gibt eine Einordnung. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wir wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun wir nicht die Wahrheit. Das steht nicht im Gegensatz zu, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wie kriegen wir denn diese beiden Verse zusammen? Wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Und wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. In Gottes Licht kommen heißt nicht, nicht mehr sündigen, sondern es heißt, in seinem Licht unsere Fehler ohne Angst offenlegen zu dürfen. In Liebe angenommen zu sein, heißt nicht, jemand ist bereit, dich zu wählen, sondern es heißt, jemand ist bereit, den langen Weg mit dir zu gehen, mit dir gemeinsam an deinen Schwächen zu arbeiten, nachdem er dich gewählt hat. Weil wir zu unseren Schwächen stehen können, weil diese Beziehung nicht auf Blenderei basiert. Ich fürchte, menschliche Beziehungen beruhen ganz am Anfang immer auf einer gewissen Blenderei. Immer, wage ich jetzt mal zu behaupten. Wir haben gar keine Chance, weil wir konnten dem anderen ja noch gar nicht hinter die Fassade blicken. Wir stehen ja nicht mit einem großen Plakat auf der Straße, wo alles draufsteht, was uns zutiefst innerlich ausmacht. Alle unsere Ängste, alle unsere Schwächen. Das wäre auch nicht gut. Aber uns muss bewusst sein, dass das anders ist, wenn wir vor Gott treten. Neulich habe ich eine sehr gute Predigt von Lucas Dinunzio gehört. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das war hier. Und da habe ich gelernt, dass ein Vorstellungsgespräch immer ein Gespräch zwischen zwei Lügnern ist. Der eine lügt, was er alles kann. Und der andere lügt, dass diese Person genau die ist, die ihm in seiner Firma gefehlt hat. So ticken wir. So beginnen wir Beziehungen. Und es geht dann darum, nach und nach zu enttäuschen. Und enttäuschen heißt, die Täuschung aufzuheben. Ich möchte da mal das Emotionale rausnehmen. Ich weiß, da steckt eine emotionale Enttäuschung drin, aber das heißt auch, ich sehe klar. Ich lerne den anderen kennen, wie er ist und nicht so, wie ich gerne hätte, dass er gewesen wäre, wenn er so gewesen wäre, was er aber nicht ist. Also das gehört dazu. Aber in Gottes Fall gehört das eben nicht dazu. Wir denken nur, dass es so ist. Wenn wir vor Gott kommen, dann gibt es diese Dimension erstmal nicht. Weil wir keine Möglichkeit haben, vor Gott besser dazustehen. Wir können nur lügen. Wir können es zwar versuchen, aber er weiß, wie wir sind. Weihnachten heißt deshalb, du darfst so kommen, wie du bist. Das heißt nicht, dass du unverändert wieder gehst. Das heißt, wenn du nicht kommst, wie du bist, wirst du nie kommen. Ohne Filter. Weihnachten heißt auch, du blickst mit Gott in seinem Licht auf dein Leben. Jetzt ist Weihnachten ja schon fast rum und ich weiß nicht, was ihr heute Nachmittag vorhabt, ob ihr da Zeit habt, mit Gott auf euer Leben zu blicken. Vielleicht nicht. Aber ich mache euch einen Vorschlag. Es ist bald Silvester. Da ist ein Jahr vergangen und ein neues Jahr bricht an. Für mich war das immer eine Zeit, mit Gott auf mein Leben zu blicken. Ganz ehrlich und unverstellt. Mir ein paar Stunden Zeit mit ihm zu nehmen. Und meine Frau macht das immer noch. Ich habe das die letzten Jahre nicht mehr gemacht. Ich muss das wieder anfangen. Und ihn zu fragen, was sagst du über mich? Nicht geschönt, nicht fishing for compliments, sondern einfach ehrlich. Was ist gut, was ist nicht gut? Wo sind wir gut unterwegs? Wo sind wir nicht gut unterwegs? Wo dürfen wir gemeinsam wachsen? Wo möchtest du mich korrigieren? Und innezuhalten und das auszuhalten, ich glaube, das erfordert eine gewisse Übung. Und es ist saumäßig anstrengend, das ist Arbeit. Wenn mir meine Motivation als egoistisch zerrinnt, wenn mir meine Leistung als sein Segen entgegenkommt, mein Erreichtes als Gnade, mein gerechter Frust als Starrsinn, dann komme ich an den Punkt, wo ich weiß, wie nötig ich ihn habe. An den Punkt, wo ich weiß, dass ich Vergebung immer aus seiner Hand empfangen wird. an den Punkt, wo ich weiß, dass ich seine liebenden Hände brauche, die er in meine Schwächen legt. Und das sagt Johannes hier und schließt es an die Weihnachtsgeschichte an. Das heißt es, Gott zum Herr über unser Leben zu machen. Ihn den Finger in die Wunden legen zu lassen, weil es heilende Hände sind. Und dann auch daraus zu lernen. Vielleicht bedeutet es für mich, um da mal ein paar Punkte aufzumachen, für meine Überzeugungen gerade zu stehen. Vielleicht heißt es, etwas Verborgenes ans Licht zu zerren und zu sagen, ich bringe das in Ordnung. Vielleicht heißt es auch, mit meinen Ängsten ehrlich zu sein und zu sagen, ja, ich habe da wirklich eine Angst. Es ist eine. Und ich verstecke die nicht hinter, ich darf das oder ich bin halt so oder ich kann das so machen, sondern ich gestehe es mir und Gott ein. Oder ich lasse meine Getriebenheit hinter mir. Gottes Kinder sind nicht sündlos, wir werden es nie sein. Und sie erkennen das im Licht der Liebe Gottes. Gottes Kinder halten seine Gebote. Johannes kann das nebeneinander stehen lassen. Diese Predigt könnte jetzt ganz leicht einseitig in Richtung der Gnade kippen. Gottes Kinder sind nicht sündlos. Aber Gott, Jesus ist dafür ans Kreuz gegangen. Aber Johannes macht weiter. Im Licht leben heißt, uns in seiner Liebe zu sehen und uns seine Vergebung zusprechen zu lassen. Weil es kein entblößendes Licht ist, sondern das Licht seiner Liebe. Gleichzeitig ist es das Licht, das unsere Schwächen zeigt und es uns möglich macht, daran zu arbeiten. Und daran merken wir, dass wir ihn erkannt haben, dass wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Das ist eine spannende Formulierung. Die Liebe Gottes zwingt uns nicht, uns zu ändern. Die Liebe Gottes zwingt uns nicht, uns zu ändern. Das ist manchmal leider auch die schlechte Nachricht. Nein, die Liebe Gottes ermöglicht es uns, uns zu ändern. Es wäre ohne die Liebe Gottes gar nicht möglich. Wie soll ich denn von meinem Egoismus wegkommen, wenn ich überhaupt keine Liebe außerhalb mir selbst kenne? Wen soll ich lieben, wenn der Einzige, der liebenswert ist, ich selbst bin? Und wenn ich es nicht bin, wen soll ich denn dann lieben? Aber wenn da ein Gott ist, der mich liebt, der mich so annimmt, der bereit ist, an mir zu arbeiten, die Liebe Gottes zwingt uns nicht, uns zu ändern. Sie ermöglicht es überhaupt erst. Gottes Kinder zeichnen sich nicht dadurch aus, dass sie Schminke über ihre Problemzonen packen, sondern sie sind bereit, Gott auch an ihren Schatten arbeiten zu lassen. Ich formuliere das ganz bewusst so, weil es spricht dann auch mich an. Merkt ihr, wie Johannes hier das Thema anspricht? Es geht hier nicht um ein Du musst, sonst bist du nicht mehr Kind Gottes. Sondern es geht ihm um ein Prüfkriterium. Wenn wir richtig verstanden haben, wenn wir Gott an unsere Schwächen ranlassen, wenn wir im Licht sind und leben, wenn wir seine Liebe verstehen und uns im Licht dieser Liebe betrachten, dann können wir da auf einem Weg sein. Das ist kein Muss, das ist kein Zwang. Das ist ein Angebot. Und Johannes verwendet hier ein ganz hartes Wort. Johannes ist immer ganz krass in seinem Vokabular. Er sagt hier Lügner. Wenn ihr das nicht tut, dann seid ihr Lügner. Und es geht ihm hier, glaube ich, nicht um ein moralisches Verwerfen seiner Zuhörerschaft, sondern er hat gerade davor das Licht, das Bild Licht-Dunkelheit verwendet. Und er ist hier genauso krass. Es geht um den Gegensatz zur Wahrheit. Wahrheit, Lüge, Licht, Dunkelheit. Es ist die Wahrheit, die uns vor Gott frei macht. Sichtbar wird es da, wo wir seine Gebote halten wollen, wo wir ihm nachfolgen wollen, wo wir ihm ähnlicher werden wollen. Also Lügner ist kein moralisches Urteil, sondern es ist die Einordnung dessen, die Einordnung dessen, was im Licht der Liebe Gottes passieren soll. Da ist etwas in deinem Leben, das bei rechtem Licht beleuchtet, nicht lebensdienlich ist. Und wenn du bekennst, dann heißt das, du stimmst mit Gott darin überein, dass dem so ist. Und dann sagt Gott, du darfst es ablegen. Du darfst es ablegen. Gottes Kinder sind daran zu erkennen, dass sie Gottes Gebote halten. Warum? Weil sie das sollen? Nein, wir sollen eben gar nicht. Wir dürfen. Weil wir im Licht seiner Liebe gesehen haben, was nicht gut ist. Weil wir den liebenden Vater an unsere Schwächen heranlassen dürfen. Gottes Kinder sind nicht perfekt, sondern sie kommen vor Gott, wie sie sind. Gottes Kinder sind nicht sündlos. Das ist nicht gut, sondern das ist schlichtweg die Wahrheit. Sie sind gerechtfertigt in Jesus. Und sie erkennen das im Licht der Liebe Gottes. Und die Liebe Gottes zwingt uns nicht, uns zu ändern. Das ist meine Erfahrung. An manchen Ecken zum Glück und an manchen Ecken leider. Und wenn ich ehrlich mit mir bin, dann leider. Gottes Liebe zwingt uns nicht, uns zu ändern, sondern sie ermöglicht es uns überhaupt erst.